Reko-Podcast, der Podcast rund um den Knochen und die Muskeln. Aus der Praxis für die Praxis.
Der wissenschaftliche Austausch ist ein wichtiger Bestandteil ärztlicher Fortbildung. Daher hat sich die Reko nicht nur zur Aufgabe gemacht, über beispielsweise diesen Podcast bestimmte Themen zu bearbeiten und vielleicht die ein oder andere offene Frage zu beantworten, sondern auch im Rahmen von regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen oder auch der Organisation von Qualitätszirkeln für die Möglichkeit zum wissenschaftlichen Austausch zu sorgen. Ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit bestimmten Themen ist die aktive und regelmäßige Teilnahme an Kongressen. Im Bereich der Osteologie gibt es im Wesentlichen zwei Kongresse, die jeweils in der ersten Jahreshälfte stattfinden. Üblicherweise findet im März des jeweiligen Jahres der Osteologie-Kongress des Dachverbandes für Deutschland, Österreich und die Schweiz statt. In relativ kurzer Zeit danach ist dann der erste internationale Kongress des jeweiligen Jahres, welches von der IOF, der International Osteoporosis Foundation, durchgeführt wird. Der Kongress heißt WCO, World Congress of Osteoporosis. Hier wird nicht nur das Thema Osteoporose, sondern auch andere Themen wie beispielsweise Arthrose oder andere Knochenerkrankungen besprochen. In unserer heutigen Folge möchten wir Ihnen einen kurzen Bericht über die wesentlichen Themen dieser beiden Kongresse in diesem Jahr geben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Reko-Podcasts. Mein Name ist Dr. Christiane Karrenberg, ich bin niedergelassene Orthopädin und Unfallchirurgin aus Rösrath bei Köln. Wie immer ist Professor Uwe Maus an meiner Seite. Er ist Orthopäde und Unfallchirurg am Universitätsklinikum Düsseldorf. Hallo Uwe.
Hallo Christiane. Die Zeit vergeht und die ersten Kongresse des Jahres sind schon wieder vorbei. Begonnen hat sozusagen das Kongressjahr in diesem Jahr mal wieder mit dem Osteologie-Kongress. Der DVO-Kongress hat dieses Mal in Münster stattgefunden und war mal wieder sehr vielseitig. Das Besondere des Osteologie-Kongresses ist es, dass die einzelnen Fachgesellschaften, die sich unter dem Dach des DVO, also dem Dachverband der deutschsprachigen osteologischen Gesellschaften, versammeln, immer auch einzelne Sitzungen organisieren. Daher hat der Kongress aufgrund der sehr unterschiedlichen Fachrichtungen, die dort vertreten sind, immer eine sehr große Breite hinsichtlich der Themen. Was war denn für dich das Highlight des Kongresses oder das herausragende Thema?
Naja, spätestens seit der Veröffentlichung der aktuellen Leitlinie Osteoporose im September 2023 dreht sich ja viel in der Praxis um die Frage der medikamentösen Verordnung bei Osteoporose, vor allem bezüglich der sogenannten osteoanabolen Medikamente. Daher ist auch die Entscheidung für oder gegen eine solche Therapie ganz wesentlich. Ich fand, dass sich der Kongress wieder sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat.
Das stimmt allerdings und es ist ja auch in der Praxis teilweise schwer zu entscheiden. Deshalb sind Falldiskussionen unter Fachleuten eine ganz wesentliche Hilfe, um Entscheidungen für oder gegen eine Therapie zu treffen und in der Entscheidung sicherer zu werden. Daher waren sicherlich auch die vielen Fallbeispiele, die in den einzelnen Sessions oder im Rahmen der einzelnen Vorträge vorgestellt wurden, auf jeden Fall auch in diesem Kontext sehr interessant und hilfreich. Neben der Frage der osteoanabolen Therapie, ja oder nein, fand ich aber auch, dass vor allem die Präsidenten des Kongresses bzw. die Fachgesellschaften der beiden Präsidenten auch zu einer sehr interessanten Mischung der Themen beigetragen haben.
Ja, das stimmt. Der Kongress wurde in diesem Jahr von Professor Karl Neuerburg aus München für die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie und von Professor Ralf Oheim aus Hamburg für die Deutsche Gesellschaft für Osteologie organisiert. Beide haben natürlich ihre Spezialthemen. Professor Neuerburg beschäftigt sich insbesondere mit dem Thema der Alterstraumatologie. Professor Oheim hat seinen Schwerpunkt zwar auch im Bereich der Therapie der Osteoporose, vor allem aber auch in der Diagnostik und Therapie von seltenen Erkrankungen. Daher war dies an sich schon eine spannende Mischung, die sowohl für die operativ, also chirurgisch tätigen Kollegen, als auch die konservativ tätigen Kollegen spannend war und etwas zu bieten hatte.
Absolut. Ich fand, das hat sich auch schon bei der Eröffnungsveranstaltung am Donnerstag gezeigt. Dort wurde die Vielseitigkeit der Osteologie und auch des Kongresses deutlich, weil die drei Referenten bzw. Referentinnen und Referenten jeweils über das Thema Knorpel, Muskel und auch Knochen berichtet haben. Dabei wurde, fand ich jedenfalls, deutlich, dass es viele Interaktionen logischerweise zwischen den verschiedenen Geweben gibt, aber eben auch Eigenheiten.
Ja, ich fand, das haben die unterschiedlichen Referentinnen und Referenten auch sehr gut rübergebracht. Und man hat auch gemerkt, merkt, dass jeder für seinen Bereich wirklich brennt und engagiert ist.
Ja, und nach der Eröffnungsveranstaltung ging es dann auch schon direkt los mit Themen wie Beckenfrakturen im Alter und die möglichen Therapiestrategien oder auch dem Thema Hüftkopfnekrose. Das Thema Beckenfrakturen nimmt in den letzten Jahren ja deutlich zu und beschäftigt uns immer mehr.
Ja, und das vor allem nicht nur in der Klinik bzw. im Krankenhaus, sondern auch in der orthopädisch-unfallchirurgischen Praxis ist die Beckenfraktur nicht so selten. Häufig tritt sie ja nicht erst nach einem Sturz auf, sondern eben auch spontan, zum Beispiel bei Osteoporose, und kann dann lange anhalten und zunächst mal ungeklärte Schmerzen im Bereich der unteren Lendenwirbelsäule oder dem hinteren Beckenring machen. Diese sind manches Mal im Röntgen nicht zu sehen, lassen sich aber mittels MRT als sogenannte Ermüdungsbrüche des Beckens relativ gut feststellen. In der Fachsprache werden diese Brüche übrigens Insuffizienzfrakturen genannt.
Genau. Und daher ist in diesen Fällen auch wichtig zu überlegen, wie denn die optimale Therapie aussehen kann. Also sollte operiert werden oder sollte eben nicht operiert werden und eben nur mit Medikamenten behandelt werden.
Naja, in den meisten Fällen kann man bei meinen Patientinnen und Patienten doch zumindest einen konservativen Therapieversuch starten. Wie in der Kongresssitzung auch empfohlen wurde, ist natürlich in diesen Fällen immer auch eine Osteoporose abzuklären. Spätestens seit der letzten Aktualisierung der Osteoporose-Leitlinie 2023 ist deutlich, dass auch die Beckenfrakturen zu einer Erhöhung des Risikos für weitere Knochenbrüche führt. Daher gehört die Abklärung einer möglichen Grunderkrankung, und häufig ist es eben die Osteoporose, zu der Diagnostik und Therapie von Beckenfrakturen dazu.
Genau, in der Klinik ist die Zahl der konservativ zu behandelnden Beckenfrakturen vielleicht nicht so hoch wie in deiner Praxis, kommt aber eben auch vor. Wir stehen allerdings häufiger vor der Entscheidung, ob doch eine Operation durchgeführt werden sollte. Und wenn man sich für eine Operation entscheidet, ist immer noch die Frage zu klären, welches Operationsverfahren das am besten geeignete ist. Daher war die Sitzung vor diesem Hintergrund extrem interessant.
Ja, und was ich auch auf dem Kongress sehr interessant fand, war die Fortsetzung der interdisziplinären Sitzungen aus dem letzten Jahr. Wir hatten im Rahmen unseres letzten Kongressberichts ja bereits darüber berichtet, dass interdisziplinäre Sitzungen stattgefunden haben, um verschiedene Themen aus dem Bereich der Osteologie zu besprechen. In diesem Jahr ging es beispielsweise um die Gemeinsamkeiten von Gelenkerkrankungen, die sich im Bereich der großen Gelenke, also beispielsweise Hüft- und Kniegelenk, anders bemerkbar machen als beispielsweise am kleinen Kiefergelenk. Aber manchmal hängen die Erkrankungen eben doch zusammen, und das wurde in den interdisziplinären Sitzungen ganz deutlich. Beispielsweise war hier der Morbus Bechterew, eine Erkrankung aus dem rheumatischen Formenkreis, die zu Veränderungen vor allem an der Wirbelsäule führt, aber eben auch die Gelenke betreffen kann. Und spätestens in fortgeschrittenen Stadien kann sich die Erkrankung eben auch auf die Beweglichkeit der Kopfgelenke oder auch der Kiefergelenke auswirken. Von daher ist die Gesamtbetrachtung der Patientinnen und Patienten immer sehr wichtig.
Ja, und gerade durch die interdisziplinäre Betrachtung von entsprechenden Krankheitsbildern, in diesem Fall war ja die Deutsche Gesellschaft für Implantologie, die Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und die Orthopädische Gesellschaft für Osteologie vertreten, wurden Gemeinsamkeiten und vielleicht auch Aspekte, die zu berücksichtigen sind, sehr deutlich.
Genau, und auf diese Weise kann man auf relativ unkomplizierte Art und Weise die Diskussion zwischen den Fachdisziplinen fördern und vielleicht auch ein eher gemeinsames Verständnis für die Erkrankung verstärken. Eine für mich wirklich spannende Sitzung war auch die zum Thema der Hüftkopfnekrose, wobei sich hier die neue Leitlinie ja unmittelbar vor dem Abschluss befindet.
Das stimmt, und eigentlich wäre das Thema auch wirklich gut geeignet, um nochmal eine eigene Podcast-Folge darüber zu machen. Die neue Leitlinie zur Hüftkopfnekrose ist sicherlich für diejenigen, die Patientinnen und Patienten mit einer Durchblutungsstörung des Hüftkopfes haben, also welche dann zu einer Hüftkopfnekrose führt, sehr interessant.
Absolut, daher finde ich es eine sehr gute Idee, einen Podcast zur Hüftkopfnekrose zu machen. Aber wir sollten noch die endgültige Veröffentlichung der Leitlinie zur Hüftkopfnekrose abwarten und erst dann einen eigenen Podcast darüber machen, finde ich.
Ja, gute Idee, so machen wir es. Ein weiterer Schwerpunkt des Kongresses bzw. der Themen, die auf dem Kongress besprochen wurden, sind wie immer auch die entzündlichen Erkrankungen. Die Rheumatologie als klassisches Fach, welches sich mit systemischen Entzündungen auseinandersetzt, spielt ja für die Osteologie eine ganz wesentliche Rolle. Und hier haben eben auch verschiedene Veranstaltungen zum Thema der Auseinandersetzung mit entzündlichen Erkrankungen in Bezug auf das Achsenskelett und auch die neue Leitlinie ganz wesentliche und neue Aspekte betrachtet. Und dabei sind natürlich die großen Themen im Vordergrund gewesen.
Mit großen Themen meinst du sicher zum Beispiel die rheumatoide Arthritis. Und was noch?
Ja, genau, also die rheumatoide Arthritis, aber es wurden vor allem Themen wie beispielsweise auch die bakterielle Spondylodyszitis besprochen, die ja vor allem in der Therapie eine Herausforderung darstellt, aber eben auch häufig in der Diagnostik. Und auch die axiale Spondylarthritis spielte eine Rolle. Und daneben auch das Kreuzdarmbeingelenk, das ja häufig bei der axialen Spondylarthritis mit betroffen ist.
Okay, das sind ja auch wirklich klinisch relevante Themen und insbesondere das Kreuzdarmbeingelenk oder auch ISG-Gelenk ist ja wirklich ein Dauerbrenner in der orthopädisch-unfallchirurgischen Praxis.
Ja, genau. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, welche Differentialdiagnosen es bei einem tiefsitzenden Kreuzschmerz beispielsweise oder generell Kreuzschmerzen gibt. Aber was waren eigentlich die Themen der Reko in diesem Jahr?
In diesem Jahr haben wir uns mal wieder ein spannendes Programm überlegt. Zum einen ging es um das Thema Labordiagnostik jenseits des Standardprogramms in der Osteologie. Also, welche Werte sollte oder kann man zusätzlich bestimmen, um eben weitere Informationen über den Knochenstoffwechsel und vielleicht die Knochengesundheit zu erhalten. Der zweite Vortrag war über das Thema Nährstoffe und Osteoporose, warum es ohne Substitution nicht immer geht. Das heißt, es ging viel darum, wie viel man mit gesunder Ernährung erreichen kann, aber eben auch, wann man eventuell zusätzlich Nährstoffe oder bestimmte andere Stoffe zuführen sollte. Und ein sehr spannender Vortrag war das Thema Planetary Health und der Knochenstoffwechsel.
Planetary Health und die Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel. Das klingt ja vielversprechend.
Ja, tatsächlich. Ein wirklich spannendes Thema. Hier ging es um Auswirkungen zum Beispiel des Klimawandels auf die Gesundheit, Stichwort Hitzeperioden weltweit. Aber auch zum Beispiel Blei- und Cadmiumbelastungen und deren Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel. Ein interessanter Aspekt, fand ich, waren auch die Folgen des Mikroplastiks auf den Knochen, um nur einige Aspekte anzureißen. Im Resümee zeigte sich, dass das alles sehr wichtig auch für den Knochenstoffwechsel ist, aber die Studienlage dazu noch nicht so üppig ist und hier in Zukunft mehr Augenmerk darauf gerichtet werden sollte.
Hört sich spannend an und ist ja sicherlich auch vor dem Hintergrund von Klimawandel und vielleicht auch entsprechenden Reaktionen auf die veränderte Umwelt ein umso spannenderes Thema.
Stimmt, und vor allem sollte man sich damit, wie gesagt, auch vielleicht nochmal in der Zukunft näher beschäftigen, da in unseren Praxen oder Kliniken diese Fragen wahrscheinlich immer häufiger auftreten werden.
Ich glaube, da sind wir absolut einer Meinung. Vielleicht schauen wir noch einmal kurz zum IOF-Kongress. Was war für dich da das Highlight?
Natürlich sind die Themen in der Osteologie häufig relativ ähnlich. Was ich aber ein extrem spannendes Thema fand, waren die aktuellen Ergebnisse einer Studie, bei der geschaut wurde, wie hoch das Komplikationsrisiko bei den verschiedenen Osteoporose-Medikamenten wirklich ist. Wir hatten ja schon einmal darüber gesprochen, dass insbesondere bei einem relativ neuen Wirkstoff das Risiko für Herz-Kreislauf-Komplikationen erhöht zu sein scheint. Wenn man nun aber die aktuellen Daten anschaut, sieht man, dass dieses Risiko im Vergleich zu den anderen Wirkstoffen gar nicht wesentlich erhöht ist. Ein wesentlicher Einflussfaktor scheint daher die sogenannte Studienpopulation zu sein.
Ja, die Studienpopulation spielt natürlich eine entscheidende Rolle für die Studienergebnisse. Wenn das Patientenkollektiv, das in der Studie untersucht wird, von vornherein beispielsweise bestimmte Komplikationen oder Risiken mit sich bringt, ist natürlich auch das Ergebnis anders, als wenn man eine völlig gesunde oder sehr junge Patientengruppe einschließt und untersucht. Im Fall der Osteoporose spielt zum Beispiel auch eine Rolle, ob die Patientin oder Patienten vorher eine Fraktur hatten oder mehrere Frakturen hatten oder eben auch nicht.
Genau. Und wenn man diese Einflussfaktoren herausrechnet, wie auch in der neuen Studie, dann sieht man, dass die Einzelmedikamente sich hinsichtlich des Risikos für kardiovaskuläre Erkrankungen eben nicht großartig unterscheiden.
Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und vor allem auch für die Therapieentscheidung und die Beratung der Patientinnen und Patienten relevant.
Ein weiteres ganz besonderes Highlight war für mich aber auch ein Beitrag aus Deutschland. Über diese Studie gab es einen Vortrag und auch ein Poster. Dabei gingen die Autoren von der Ludwig-Maximilians-Universität in München der Frage nach, wie hoch der Anteil derjenigen mit einem sehr hohen Frakturrisiko in der Geriatrie ist. Dabei wurde eine Datenbank vorgestellt mit in München erfassten Patientinnen und Patienten mit einer Sarkopenie. Die Teilnahme an dem Register ist zwar freiwillig, aber es konnten immerhin 166 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Studie untersucht werden.
Und was haben die Autoren dabei herausgefunden?
Sie konnten zeigen, dass über 80% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein erhöhtes und über 50% sogar ein sehr hohes Frakturrisiko haben. Und vor allem konnten die Autoren zeigen, dass diejenigen mit einem sehr hohen Frakturrisiko auch deutliche Einschränkungen in den Funktionstests hatten. Also beispielsweise im Sturzrisikotests, in Ganggeschwindigkeitstesten und Handkraftmessungen waren sie deutlich schlechter als der Durchschnitt.
Oh, das führt uns ja schon fast wieder zurück zum Osteologie-Kongress, bei dem es ja viel um Alterstraumatologie und auch Geriatrie ging.
Ja, genau. Nun konnten wir natürlich nur eine grobe Übersicht über die Kongresse geben. Immerhin sprechen wir ja über zusammengenommen 7 sehr ausgefüllte Kongresstage mit einem wirklich straffen Programm.
Ja, und ein wesentlicher Teil des Kongresses ist ja auch der kollegiale Austausch, der in den Pausen oder nach dem Kongresstag natürlich noch dazukommt. Dann würde ich vorschlagen, wir kommen jetzt zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge.
Einverstanden. Wir bedanken uns wie immer für Ihr Interesse. Schön, dass Sie bei dieser Folge dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind und uns eine Bewertung hinterlassen. Schauen Sie auch gerne bei Instagram unter reco-podcast oder bei Facebook unter reco-podcast vorbei.
Bis dahin, achten Sie auf Ihre Knochen.